Wir hören auf einen Bibelabschnitt aus Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tu desgleichen. Liebe Gemeinde, die gesamte Willenserklärung Gottes lässt sich auf 2 Gebote reduzieren. Wir nennen sie das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen deinen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott steht also an der allerersten Stelle. Aber diese Liebe zu Gott lässt sich nicht abkoppeln von der Liebe zum Nächsten. Wir sind wie ein Gefäß, das gefüllt wird durch die Liebe zu Gott von der Liebe Gottes. Und dieses Gefäß soll überfließend sein. Die Liebe, die wir empfangen, sollen wir nun weitergeben zu den anderen. Wir sollen Nächstenliebe praktizieren. Und umgekehrt ist es so: Wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst, dann wird dieses Gefäß der Liebe in uns ja immer weniger. Der Liebespegel, könnte man sagen, nimmt ab. Und so erwacht in uns das Bedürfnis wieder, sich Gott zuzuwenden und von seiner Liebe etwas zu empfangen. So einen lebendigen Kreislauf der Liebe hat sich Gott vorgestellt in seiner Welt, die er geschaffen hat. In einer Begegnung mit einem reichen Jungunternehmer macht Jesus deutlich, was es heißt, den ersten Teil des Doppelgebotes der Liebe zu erfüllen. Dieser junge Mann konnte wirklich von sich sagen, dass er den Nächsten liebt. Er kannte die Gebote, die von der Nächstenliebe handeln. Und er konnte von sich sagen: Ich halte sie. Aber dann stellte Jesus ihn auf die Probe und sagte zu ihm: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Da war die Liebe, die Beziehung zu Gott gefragt. Und da musste er sich sagen: Das kann ich nicht. Ich hänge zu sehr an meinem Besitz. Und er stellte fest, eigentlich ist die Liebe zum Geld, die Liebe zum Besitz an einer höheren Stelle eingeordnet in meinem Leben als die Liebe zu Gott. In einer anderen Begegnung, in einer Begegnung mit einem Theologen, macht Jesus deutlich, dass es auch auf die Liebe zum Nächsten ankommt. Und da erfahren wir nun durch die Erzählung, auf die wir hörten, etwas davon. Dieser junge Theologe hatte sicherlich Liebe zu Gott. Er bemühte sich mit seinem ganzen Leben, Gott besser kennenzulernen, in der Schrift zu studieren. Wenn man ihn fragte nach der Liebe zu Gott, dann antwortete er, jawohl, ich habe Liebe zu Gott. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Aber diesen Mann spricht Jesus jetzt auf die Nächstenliebe an. Denn offensichtlich war von dieser Liebe zu Gott im Alltag dieses Menschen nicht so viel zu sehen oder zu spüren. Und da möchte der sich nun aus der Affäre herausziehen, indem er fragt, wer ist denn mein Nächster? Wenn ich meinen Nächsten lieben soll, dann muss ich doch wissen, wer da gemeint ist, welcher Adressat hier gefragt ist. Und trotzdem, ich denke, diese Frage, wer ist denn mein Nächster, ist eigentlich eine gute Frage, eine wichtige Frage, ja eine zentrale Frage in der Diakonie. Eine zentrale Frage, die wir auch täglich für uns selber immer wieder beantworten oder bewegen müssen, aber auch eine zentrale Frage in der Diakonie. Wir können doch nicht überall helfen, wo Hilfe Not täte. Uns fehlt dazu die Zeit, uns fehlt dazu auch das nötige Kleingeld und an vielen Punkten, da sind wir einfach überfordert. Und ganz ähnlich ist es doch auch im Bereich der Diakonie. Die Not ist groß, die Warteschlange der Hilfesuchende ist lang und die Anfragen, auf die wir reagieren müssen in der Diakonie, sind vielfältig. Aber auf der anderen Seite sind die Zahl der Plätze in den Einrichtungen ja begrenzt. Der Diakonie ist das Geld knapp. Es gibt zahlreiche Vorschriften, die man einhalten muss. Und der Personalschlüssel ist eng. Man muss also wirklich fragen, wer ist denn mein Nächster? Und das gilt für die Kindergärten sicher genauso wie für die Kinderheime, die Schule, die Sozialstation und das Altenzentrum. Auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, brauchen wir also eine Antwort. Und wenn man diese Frage stellt, dann kann man sie so stellen, wie dieser Schriftgelehrte, dass man sich aus der Verantwortung herausnehmen, herausziehen will. Man kann sie aber auch anders stellen, dass man nach seiner eigenen Verantwortung gegenüber dem Nächsten fragt. Und beides wird nun in dieser Erzählung vom barmherzigen Samariter deutlich gemacht. Wer ist denn mein Nächster? Man kann sich mit so einer Frage aus der Verantwortung ziehen. Es war ein Mensch. Damit beginnt Jesus seine Geschichte. Allgemeiner kann man ja gar nicht mehr anfangen. Ein Mensch, ein x-beliebiger also. Einer, der irgendwann, irgendwo, irgendwie begegnet. Warum bleibst du Jesus so allgemein? Warum denkt Jesus jetzt nicht an die Nahestehenden, wenn er auf die Frage eingeht, wer ist denn mein Nächster? Soll das mein Nächster sein? Irgendein Mensch? Nicht mein Familienangehöriger, nicht der Bruder und die Schwester in der Gemeinde, nicht der Nachbar, nicht der Freund, nicht einmal der Volksangehörige. Ein Mensch. Es war ein Mensch. So beginnt Jesus seine Erzählung. Und dann berichtet er von diesem Menschen, der unterwegs war von Jerusalem nach Jericho. Es war nichts Besonderes, da waren viele unterwegs. Aber dann passierte es. An einer unübersichtlichen Stelle lauert diesem Menschen ein Gangster auf. Er überfällt ihn, raubt ihn aus, schlägt ihn halbtot. Und eines ist klar, wer hier bei 40 Grad in der Hitze, noch dazu vielleicht ohne Wasser, liegen bleibt, der ist bald am Ende. Gott sei Dank kommt jetzt ein Priester vorbei. Und Priester, die müssen doch helfen. die wissen doch Bescheid in Sachen Nächstenliebe. Vielleicht hat dieser Priester, der gerade vom Tempeldienst in Jerusalem kam, dort sogar gepredigt über die Nächstenliebe. Und nach dem Gottesdienst kamen die Leute ganz tief berührt und angesprochen. Sie wollten das umsetzen. Und vielleicht gingen diese Gedanken über die eigene Predigt ihm jetzt noch durch den Kopf. Und er ist gerade dabei zu helfen. Er überlegt sich gerade, wie er helfen kann. Da kommt ihm ein rettender Gedanke. Er fragt sich, wer ist denn mein Nächster? Und er sagt sich, ich habe Geld in der Tasche, ich bin bezahlt worden für diesen Dienst. Außerdem warten zu Hause in Jericho meine Familienangehörigen, meine Kinder, meine Frau. Die Gemeinde in Jerusalem braucht mich dringend. Es ist hier Knappheit an Priestern. Jeder wird gebraucht. Wem ist denn jetzt geholfen, wenn ich hier diesem Mann, der da am Straßenrand liegt, helfe? Es könnte doch sein, dass die Gangster wieder zurückkommen und mir mein Geld abknöpfen. Wem ist dann geholfen? Und im Übrigen, wenn ich helfe und er stirbt mir unter den Händen, dann bin ich am Ende noch schuld. Ich diene Gott, sagt er sich. Ich diene Gott und dem Nächsten, wenn ich vorübergehe. Der Weg zur Hölle ist nicht nur mit guten Vorsätzen, sondern auch mit guten Gründen gepflastert. Und so weicht er, wie es wörtlich im Urtext heißt, auf die entgegengesetzte Straßenseite aus. Er macht also einen großen Bogen, damit er nicht hinsehen muss. Es ist so leicht, immer wieder neu einen großen Bogen zu machen. Nach einiger Zeit kommt ein Levit an dieser Stelle vorbei. Und auch er stellt sicherlich ganz ähnliche Überlegungen an. Er sagt sich vielleicht, ich habe heute Abend einen Vortrag bei Männervesper in Jericho. Der Termin steht fest. Und wenn ich mich hier aufhalte und diesem da helfe, dann komme ich viel zu spät an. Der Vortrag muss ausfallen. Und dann beginnt er zu rechnen. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber wenn ich den Vortrag nicht halten kann, dann fehlt für die Leute dort bei Männervesper die Motivation. Hier helfe ich einem. Aber wenn ich meinen Vortrag über Nächstenliebe in Jericho halte, motiviere ich viele zur Gründung eines Samariterhilfsdienstes. Und die können dann in einer noch ganz anderen, ungeahnten Weise helfen. Das Rechenexempel ist eindeutig. Der Teufel ist schon immer ein guter Mathematiker gewesen und leistet sich keine logischen Schnitzer. Aber der Levit fällt auf die Teufelsmathematik herein und geht schnell an dem Verwundeten vorbei. Und so haben wir immer gute Gründe, um einen großen Bogen um Menschen zu machen, die unsere Hilfe brauchen. Und so haben wir immer gute Argumente, die Rechnung aufzumachen, mit der wir begründen, warum wir jetzt nicht helfen. Wer ist denn mein Nächster? Man kann sich mit so einer Frage aus der Verantwortung ziehen. Wer ist denn mein Nächster? Man kann sich mit dieser Frage aber auch der Verantwortung stellen. Und das wird jetzt durch diese Gestalt, durch diese Person des Samariters deutlich. Nach einiger Zeit kommt also ein Samariter vorüber. Ausgerechnet, der hilft spontan. Er sieht den Verwundeten am Straßenrand und er sieht in ihm den Nächsten, der seine Hilfe braucht. In knappen Worten berichtet und erzählt Jesus jetzt diese unwahrscheinliche Dynamik der Liebe, die sich an dieser Stelle entfaltet. Er sieht es. Es jammert ihn. Er geht hin. Er reinigt und verbindet die Wunden. Er hebt ihn auf seinen Esel, bringt ihn zur Herberge, pflegt ihn dort und versorgt ihn und sorgt dafür, dass er weiterhin versorgt wird. Alles beginnt damit, dass dieser Samariter kommt und den, der da liegt, sieht. Hinsehen auf das Elend des anderen ist der erste Akt der Nächstenliebe. Liebe macht nicht nur erfinderisch, sondern auch finderisch. Die Liebe ergreift immer zuerst die Augen und dann die Hand. Mache ich die Augen zu, werden die Hände arbeitslos. Schließlich schläft das Gewissen ein. Und im Gericht werden daher zunächst einmal die Augen gerichtet. Die Angeklagten sagen zu ihrem Richter: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Ihre Schuld bestand offenbar darin, dass sie nicht hingesehen haben, dass sie ihre Augen zugemacht haben. Der Samariter auf jeden Fall sieht hin. Und indem er hinsieht, überkommt ihn das Erbarmen. Es jammerte ihn. Man muss hinsehen, um Barmherzigkeit zu bekommen. Es jammert ihn. Er sieht einen Menschen, der unter die Räuber gefallen ist. Und das zu sehen, dass da einer unter die Räuber gefallen ist, das ist wichtig. Wenn wir einen gefallenen Menschen mit barmherzigen Augen Jesu ansehen, dann sehen wir in ihm nicht zuerst den Schuldigen, sondern zuerst einmal das Opfer. Ich erkenne nicht zuerst seine Schuld, sondern ich erkenne, dass er ein Opfer ist, ein Opfer des Räubers, ein Opfer des Teufels und der Sünde geworden ist. Satan wird in der Bibel ja so dargestellt, als Räuber und als Mörder von Anfang an. Und diese Sicht, dass ich den anderen zuerst einmal als Opfer sehe, nicht primär als den Schuldigen, wo ich dann sagen kann, ja, der ist ja allein selber schuld für das, dass es ihm so geht. Diese Sicht bewahrt mir die Liebe zum Nächsten. Sie bewahrt mich auch davor, dass ich mich über den anderen erhebe, ihn missachte oder lieblos verurteile, nach dem Motto, mir wäre das nicht passiert. Von Jesus selbst wird es gesagt, dass es ihn zuerst einmal erbarmt hat, als er die Menschen sah. Und von diesem Erbarmen, von diesem Jammer, den er erkannte, von diesem Erbarmen getrieben, ging er zu den Menschen. Und da sind wir schon bei der nächsten Bewegung. Dieser Samariter sieht, es erbarmt ihn und er geht hin. Der Samariter schafft es jetzt, sich von seinen eigenen Plänen loszureißen. Er tut das, was Paulus so ausdrückt: Ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Und das Gefühl, keine Zeit haben zu dürfen oder zu können, ist der Hauptgrund für viele Unterlassungssünden. Interessant ist auch an dieser Stelle die Charakterisierung des Teufels. In der Offenbarung wird gesagt, der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Teufel ist also ein gestresster Manager, ein Hektiker, der wenig Zeit hat. Und er möchte auch uns alle da mit hineinziehen, dass wir ständig meinen, ich habe keine Zeit, schon gar nicht für irgendwelche Menschen, die in Not sind. Da gibt es tausend Argumente, die wir dann vorlegen können. Wer liebt, muss immer bereit sein, das sagt uns diese Geschichte, sich aus seinen Plänen und Vorhaben herausreißen zu lassen. Vielleicht auch aus den Plänen, die andere für uns machen in der Diakonie. Dass wir dann den Menschen sehen und nicht mehr nur die Prinzipien, die Pläne, unser eigenes Vorhaben. Ich muss bereit sein, mich durch Aufgaben überraschen zu lassen, die Gott mir heute stellt. Man könnte auch sagen, Gott zwingt mich immer zur Improvisation. Gottes Aufgaben haben immer etwas Überraschendes an sich. Der geängstete und gefangene Mensch, den Gott mir vor die Füße legt, liegt bestimmt dann auf meinem Weg, wenn ich nicht damit rechne, wenn ich keine Zeit habe. der Samariter sieht, es jammert ihn, er geht hin. Und danach gießt er Öl und Wein auf seine Wunden und verbindet sie. Soforthilfe ist angesagt. Und da muss genau überlegt werden, was ist jetzt sofort dran? Man kann manches tun an Hilfestellung, aber ich muss das treffen, was jetzt im Moment das Wichtigste ist. Das kann eine bestimmte Tat, eine bestimmte Handlung sein, ein gutes Essen, ein Kleidungsstück, was auch immer. Das kann aber auch ein ermutigendes, tröstendes oder ermahnendes Wort sein. Wein und Öl und Verbandsmaterial sind auch ein Bild für die Vergebung. Die Bibel zeigt uns deutlich, wenn es zur Heilung kommen soll, zur ganzheitlichen Heilung in einem Menschenleben, dann brauchen wir die Vergebung, die nur Jesus schenken kann. Dann muss die Frage der Schuld, der Belastung von der Vergangenheit her geklärt werden mit Jesus, der die Sünden vergibt. Dann muss die Beziehung zu Gott erneuert werden und die Beziehung zum Nächsten. Und darauf kann man dann aufbauen, wenn dieser Dienst getan ist. Nach der Soforthilfe sorgt der Samariter für die langfristige Pflege des Verletzten. Er nimmt ihn in eine Herberge und dort pflegt er ihn eine gewisse Zeit. Könnte auch sagen, er nimmt ihn in eine diakonische Einrichtung. Manchmal ist es gut, dass Menschen auch herausgenommen werden aus ihrem sozialen Umfeld. In den Kinderheimen weiß man da manches dazu erzählen, wie hilfreich das auch ist, dass jemand in dieser geschützten Umgebung für einige Zeit wohnen kann. Oft ist den Menschen nur so geholfen, dass sie herausgenommen werden und in so eine Herberge, wie es hier heißt, kommen. Diese Herberge steht aber auch für die Gemeinde. Als Gemeinde sind wir so etwas wie eine Herberge für die Menschen. Die Gemeinde, könnte man auch sagen, ist ein einziges Krankenhaus für Verwundete und Verletzte, in dem Jesus, der Chefarzt, seine Patienten in Pflege nimmt. Und das sind nicht nur die, die jetzt am Wegesrand liegen, sondern da gehören wir alle mit dazu. Und wir als Gemeinde wollen die Diakonie auch so unterstützen, indem wir sagen, wir wollen ein Stück weit diese Herberge auch sein, wo man hineinfinden und hineinkommen kann und Hilfe erhält von dem, der die Herberge leitet, von Jesus selber. Deshalb ist uns hier in Korntal die Verbindung zwischen Gemeinde und Diakonie so wichtig. Wichtig ist es auch zu sehen, dass der Samariter, nachdem er für die langfristige Pflege gesorgt hat, sich wieder zurückzieht. Er meint nicht, dass seine Hilfe darin besteht, dass er alles selber abdecken muss. Für manche Dienste, für manche Dinge gibt es Menschen, die das viel besser können als ich. Und außerdem verlangt Gott nicht, dass ich durch so einen Dienst ein Leben lang womöglich blockiert bin und dann keine Möglichkeit mehr habe, an anderen Stellen zur Soforthilfe. Wenn die Sachen geregelt sind, dann kann man sich auch wieder herausziehen. Dann können das andere übernehmen. Und ein Nebenzug dieser Geschichte ist, dass er dann seinen Geldbeutel aus der Tasche holt und die Pflege bezahlt. Die Pflege muss auch bezahlt werden. Und Diakonie besteht auch in der Opferbereitschaft der Gemeinde. Diakonie kann auch heißen, oder Nächstenliebe, dass ich meinen Geldbeutel aufmache. Es entlastet uns, dass wir Menschen, denen wir geholfen haben, auch anderen Händen übergeben und überlassen können. Und das ist auch ein Stück weit der stellvertretende Dienst in der Diakonie, wo dann Fachkräfte weiterhelfen. Wir sind vielleicht in der Gemeinde an vielen Stellen diese Nothelfer, die im Moment die erste Hilfe leisten und sind dankbar, dass wir dann weitergeben können, auch an verschiedene diakonische Einrichtungen. Auch wir selbst, nicht nur die anderen, brauchen die Pflege unseres Herrn. Er ist der, der uns täglich pflegt und Gutes gibt, damit wir etwas zum Weitergeben haben. Wir haben uns heute Morgen beschäftigt mit dieser Frage, wer ist denn mein Nächster? Man kann sich doch so eine Frage aus der Verantwortung herausziehen und herausnehmen. Man kann aber auch sich mit dieser Frage in die Verantwortung ganz bewusst hineinstellen. Zum Schluss steht ja gar nicht mehr diese Frage im Raum, wer ist denn mein Nächster? Sondern Jesus fragt jetzt zurück. Er fragt ganz anders, er fragt, wer ist denn von den drei Personen in der Geschichte dem der Nächste gewesen, der unter die Räuber fiel? Er kehrt also diese Frage um und fragt, wem bist du der Nächste? Wer braucht deine Hilfe? So gefragt sieht es ja ganz anders aus. Solange ich noch frage, wer ist mein Nächster, kann ich einordnen und aussortieren. Wenn ich aber frage, wem bin ich der Nächste, dann kann ich eigentlich nicht mehr zurückweichen, nicht mehr ausweichen. Dann öffnet sich kein Hintertürchen mehr. Wer die Menschen mit den Augen der Liebe und Barmherzigkeit Jesu ansieht, wird immer wissen, wer sein Nächster ist. Und alles Lieben auch gegenüber meinem Nächsten, wird dann letztlich ein Dankabstatten sein dafür, dass ich zuerst geliebt wurde von Jesus, dass ich geheilt worden bin durch sein Leben. Ich gebe nur weiter, was ich empfangen habe. Und da steht fest, der dem verletzten Menschen am Straßenrand die Barmherzigkeit getan hat, war ihm der Nächste. Und Jesus sagt, so geh hin und tu desgleichen. Amen.